Herzlich willkommen beim Kirchengemeinden-Info-Podcast Familien im Fokus, der Podcast des Evangelischen Kreisbildungswerk Ludwigsburg. Episode 17 – Kinder, Religion und Bildung – Rechte und Perspektiven. Gast unserer heutigen Episode ist Professor Dr. Friedrich Schweitzer. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze in Fachzeitschriften. Seine Arbeitsschwerpunkte sind das Recht des Kindes auf Religion, entwicklungspsychologische Fragen sowie Untersuchungen zum Religions- und Konfirmandenunterricht. Zudem war er langjähriger Vorsitzender der Bildungskammer der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie und der Internationalen Akademie für Praktische Theologie. Unsere Podcast-Aufzeichnung mit Herrn Schweitzer fand online statt. Zu Beginn unseres Interviews würde ich gerne mit einem Zitat von Ihnen starten, Herr Schweitzer. Und zwar haben Sie gesagt, im Aufwachsen bei Kindern und Jugendlichen brechen Fragen auf, die nach einer potenziell religiösen Antwort verlangen, beziehungsweise führen in eine religiöse Dimension, die auch die Wissenschaft nicht beantworten kann. In Bezug auf das Zitat von Ihnen, welche Rolle spielen dabei Eltern und Bezugspersonen bei der religiösen Bildung ihrer Kinder?
Sehr viele Eltern machen die Erfahrung, dass ihre Kinder, für die Eltern oft ganz überraschend, religiöse Fragen haben. Die heißen nicht immer religiös, aber es sind Fragen, die doch mit Religion für viele Menschen jedenfalls zu tun haben. Eine der ersten Fragen hat mit Sterben und Tod zu tun. Auch wenn Eltern sich das gar nicht wünschen, dass ihre Kinder solchen Themen begegnen, Sterben und Tod, das ist ja traurig, bedrückend, das sollen ihre Kinder nicht erfahren, aber ganz unvermeidlich stoßen Kinder auf Sterben und Tod, das tote Tier, das sie irgendwo entdecken oder auch schon im Kindergartenalter, wenn sie hören, ein Elternteil, ein Verwandter, eine Verwandte in der Familie eines Freundes verstirbt. Und das löst bei Kindern wie alles, was sie in der Welt wahrnehmen, Fragen auf. Sie wollen verstehen, was das bedeutet, sterben. Sie wollen verstehen, was das heißt, tot sein. Und deshalb stellen sie entsprechende Fragen. Interessant an diesen Fragen ist oft, dass sie gar nicht so sehr eine bestimmte Antwort wollen, mit der sie dann sozusagen die Frage erledigt haben, sondern sie suchen den Austausch, weil sie interessiert, was kann man da überhaupt darüber erfahren. Und deshalb sind die Gespräche dann für die Kinder ganz wichtig, für die Eltern oft überraschend. Was sagt man nun? Was sagen Eltern, wenn Kinder fragen, was heißt das denn sterben? Was heißt das denn tot sein? Dann ist es sehr wichtig, dass Eltern sich auf die Kinder wirklich einlassen, weil häufig lösen solche Erfahrungen bei Kindern ja auch Ängste aus. Was bedeutet das, was sie da nicht wissen? Oder kann das auch in der eigenen Familie so sein? Können am Ende die eigenen Eltern plötzlich sterben? Und was wird dann aus mir als Kind? Das sind also nicht nur irgendwelche Antworten gefragt, sondern ein Mitfühlen mit dem Kind herauszufinden, worum geht es bei diesem, meinem Kind in diesem Fall und welche Antwort braucht es da? Es gibt ja Eltern, die selber noch damit aufgewachsen sind, dass ihnen gesagt wurde, die Toten kommen in den Himmel und sie haben für sich beschlossen, das soll ich meinem Kind und will ich meinem Kind nicht erklären, sonst kommt es irgendwann mal in die Schwierigkeit zu sagen, ja, wie soll das denn gehen, das überzeugt mich nicht. Und plötzlich kommen die Kinder und sagen, ich weiß das doch, die Toten kommen in den Himmel. Die Eltern sind da manchmal etwas konsterniert. Was sollen sie dann tun? Was sollen sie sagen? Das wollten sie ja gerade vermeiden. Aber es ist auch hier wichtig herauszufinden, warum sagt das Kind das jetzt? Warum ist diese Vorstellung für das Kind so wichtig? Mir selber fällt dabei ein Beispiel ein, wenn Kindern gesagt hat, wir kommen alle zusammen in den Himmel, die ganze Familie. Da war für das Kind einfach wichtig, dass die Familie erhalten bleibt, dass die Eltern nicht plötzlich weg sind. Und das war für sein Aufwachsen eine ganz tragende Erfahrung. Wenn man mit Eltern arbeitet, dann ist es wichtig, die Eltern zu ermutigen, an dieser Stelle sich auch auf Fragen einzulassen, vor denen die Eltern vielleicht sonst etwas zurückscheuen, die sie selber gar nicht ansprechen würden. Aber wenn Kinder sie ansprechen, dann haben Kinder auch ein Recht, dass sie gehört werden, dass man sich Zeit nimmt, dass man die Gelegenheit nutzt. Es ist bei vielen Kinderfragen ja so, sie sind für das Kind im Moment wichtig. Und wenn man sagt, da können wir später einmal darüber sprechen, dann ist die Frage weg. Also man muss hören, genau hinhören. Und man muss sich eigentlich, wenn es irgend geht, auch in dieser Situation wirklich die Zeit nehmen, mit dem Kind darüber zu sprechen.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass in unserer immer säkularer werdenden Welt die Eltern einfach zunehmend sehr verunsichert sind. Also klar ist für viele Eltern, mit denen man auch spricht in verschiedenen Interviews, dass sie sagen, die frühkindliche Bildung ist ihnen sehr wichtig oder Bildung generell für die Kinder. Und dann versuchen oder bemühen sich die Eltern sehr musikalische Angebote oder eben auch Angebote der frühkindlichen Bildung zu nutzen für ihre Kinder, um ihnen möglichst das Beste mitgeben zu können. Aber die religiöse Bildung bleibt dabei immer doch sehr auf der Strecke, weil einfach die Eltern doch sehr verunsichert sind. Welche Hilfestellungen können da zum Beispiel Familienbildungswerke sein für die Eltern? Und auf was müssen diese vielleicht auch darauf achten, wenn sie Angebote machen für Eltern und ihre Kinder?
Sie haben da ganz recht, dass viele Eltern an dieser Stelle ja vielleicht nicht einmal unsicher sind, sondern den religiösen Bereich, den Bereich religiöser Bildung eher übergehen. Da brauchen die Eltern offenbar genauere Auskunft darüber, warum das so wichtig ist. Und das fängt natürlich schon mit der Wahrnehmung an, dass unsere Welt immer säkularer werde. Man muss fragen, stimmt das eigentlich? Wenn man sich klar macht, dass heute ja die allermeisten Kinder in eine Kita gehen, dann bedeutet dies ja auch, dass dies der erste Ort ist und das dann häufig mit 3 oder 4 Jahren, an dem ihnen klar wird, da gibt es ganz unterschiedliche Kinder. Die kommen aus unterschiedlichen Ländern, aber sie haben auch unterschiedliche Religionszugehörigkeiten. In dem Sinne ist unsere Welt heute viel religiöser geworden als früher. Heute also ist in einem normalen Kindergarten davon auszugehen, dass mehrere Kinder, vielleicht sogar viele Kinder, dem Islam angehören. Dann kommen gelegentlich noch ganz andere, manchmal fernöstliche Religionen dazu, selten leider auch jüdische Kinder. Also die religiöse Vielfalt ist enorm gewachsen. Und schon hier kann man eine erste Antwort finden, warum religiöse Bildung auch für Kinder im Kindergartenalter so wichtig ist. Kinder wollen auch da wissen, was heißt das eigentlich? Was machen eigentlich Muslime im Ramadan? Oder feiern Muslime auch Ostern? Feiern Muslime auch Weihnachten? Feiern die genauso wie wir? Und wie ist das mit Jesus? Glauben nur wir an Jesus? Oder wie ist das im Islam? Also hier religiöse Orientierung finden in einer zunehmenden Vielfalt ist für mich eine erste Antwort. Für viele Eltern ist aber etwas anderes noch viel wichtiger. Sie wollen ihren Kindern etwas mitgeben, weil sie wissen, die Kinder müssen ihren eigenen Weg finden, je älter, je mehr. Aber das muss schon früh anfangen. Und deshalb sagen Eltern, Kinder brauchen Werte. Mein Kind soll klare Werte haben. Und nun ist ja klar, dass eine der wichtigsten Quellen für Werte nach wie vor Religion ist, Glaubensüberzeugungen sind. Und das ist eine sehr gute Antwort, die viele Eltern auch überzeugt. Kinder brauchen ein Wertefundament und dazu trägt der Glaube bei. Man weiß auch aus psychologischen Untersuchungen der sogenannten Resilienzforschung, die auf großes Interesse stößt. Resilienz heißt ja so viel wie Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit, nämlich von Menschen, die auch in schwierigen Situationen in der Lage sind, nicht einfach dieser Situation zum Opfer zu fallen, sondern trotzdem gesund aufzuwachsen, zu gesunden und starken Persönlichkeiten zu werden. Woher kommt diese Resilienz? Das ist die große Frage. Die Welt kann man ja nicht ändern. Man kann nicht verhindern, dass die Kinder auch schwierigen Situationen begegnen. Aber man kann ihre Widerstandskraft stärken. Und die psychologischen Untersuchungen machen eigentlich von Anfang an deutlich, dass auch hier Religion und besonders auch die Zugehörigkeit beispielsweise zu einer Gemeinde, einer Kirchengemeinde, einer religiösen Gemeinschaft dabei eine ganz wichtige Rolle spielen kann, die Kinder zu stärken. Das wäre eine dritte Antwort. Religiöse Orientierung, die erste Werte, die zweite, dann die Widerstandskraft in einer Situation, die nicht immer positiv ist. Das vierte, was man Eltern auch ganz klar sagen kann, zum Aufwachsen gehört mehr als nur alles haben, was man haben will. Es gibt im Leben auch so etwas wie Sinnfragen. Wozu lebe ich eigentlich? Mein katholischer Kollege Albert Bissinger zitiert hier immer eins seiner Kinder: Wozu kommt man eigentlich auf die Welt, wenn man doch wieder sterben muss? Frage eines Kindes. Also Fragen, die mit Sinn, dem Sinn des Lebens zu tun haben. Und das ist natürlich etwas, was mit religiöser Bildung eng verbunden ist und eng verbunden sein sollte. Man kann also Eltern durchaus ganz handfeste Antworten geben auf die Frage, wozu braucht mein Kind eigentlich religiöse Bildung? Reicht es nicht, wenn das Kind zum Sport geht oder zur Musikhochschule oder was auch immer? Das ist alles gut, kann alles gut sein, aber es braucht eben auch noch mehr. Und zu diesem Mehr gehört die religiöse Bildung. Und ich würde meinen, dass auch gerade die Kreisbildungswerke oder alle Angebote der Elternbildung gut beraten sind, wenn sie immer wieder auch die religiösen Themen einspielen, aufnehmen, Eltern solche Antworten anbieten. Das funktioniert nicht immer dann am besten, wenn man spezielle religiöse Veranstaltungen macht, weil das ist bei Eltern dann vielleicht auch zunächst mal gar nicht so wichtig oder ist ihnen nicht so wichtig. Deshalb ist es eigentlich viel besser, wenn man bei der Familienbildung religiöse Themen integriert. Berühmtes Beispiel hier in Tübingen waren immer die Wickelkurse. Bei den Wickelkursen konnte man auch schon erste Hinweise auf religiöse Bildung unterbringen. Natürlich nicht für die Kinder, aber für die Eltern. Und so kann man bei vielen Gelegenheiten eigentlich solche Verbindungsmöglichkeiten suchen. Also etwa gibt es Familienbildungsstätten, die Angebote in Spiel und Spaß machen. Und warum soll da nicht auch ein religiöser Anteil mit dabei sein? Zumal ja auch in der Familienbildung heute keineswegs nur evangelische oder katholische Eltern sind, sondern es ist der Fall und auch wünschenswert, dass da muslimische Eltern angesprochen werden oder konfessionslose Eltern. Und dann gibt es ja auch hier viel Gelegenheit für Austausch in dieser Art.
Jetzt hatten Sie ja gerade eben schon die Kindergärten angesprochen und in den Grundschulen eröffnet sich ja jetzt auch noch mal eine ganz neue Dimension mit dem Recht der Eltern, dass das Kind in der Grundschule einen Anspruch hat auf Ganztagesbetreuung. Und das wird ja im Moment viel diskutiert und besprochen. Inwieweit können denn Kirchengemeinden eben dazu auch beitragen, mit ihren Angeboten diese Betreuung der Kinder mitzugestalten? Viele Gemeinden stoßen da ja gerade aktuell auch auf Skepsis seitens der Schule und Städte, die eben auch die Angst haben, dass dort eben auch vielleicht bekehrt werden könnte, denn die Schule möchte ja ein Ort der Religionsneutralität sein. Aber wie wichtig wäre eben eine solche Kooperation, egal welcher Religionsgemeinschaft, auch in Bezug auf religiöse Mündigkeit der Schüler?
Das ist eine nicht so ganz leicht zu beantwortende Frage. Aber zunächst, seit in Deutschland der Ganztagsbetrieb von Schulen eingerichtet wurde, das hat vor gut 20 Jahren inzwischen angefangen, wurde diese Diskussion geführt, wer soll den Ganztagsbereich jenseits des Unterrichts gestalten? Dass dabei auch die Kirchen oder genauer gesagt die kirchliche, evangelische, katholische Kinder- und Jugendarbeit eine Rolle spielen soll, ist in der Politik weithin auf Zustimmung gestoßen. Jedenfalls in Westdeutschland, in Ostdeutschland sind die Verhältnisse manchmal da etwas anders. Es gibt Bundesländer, in denen auch rechtliche Rahmenlinien für diese Kooperation deutlich auf die religiösen Träger und namentlich die Kinder- und Jugendarbeit verweisen. die in Baden-Württemberg übrigens auch in der Landesverfassung eigens genannt sind, also auch einen gewissen Verfassungsrang haben. Das ist eigentlich geklärt. Geklärt ist auch, dass die Schule kein Ort der Mission sein kann. Also auf Bekehrung zielende Angebote darf es weder im Religionsunterricht noch in Zusatzangeboten geben. Aber das heißt ja nicht, dass man keine religiösen Bildungsangebote machen darf. Es ist allerdings so, dass die meisten Kirchengemeinden da rein überfordert sind, weil sie überhaupt nicht wissen, wer was da wie machen kann. Also wenn, dann sind es eher die Jugendwerke und die entsprechenden Vereinigungen, die hier handlungsfähig sind. Und das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Dazu gibt es inzwischen auch interessante Studien, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, die zeigen, dass man hier gute Angebote machen kann. Auch hier gilt, was ich schon für die Familienbildung gesagt habe. Es gibt gelegentlich schon auch rein religiöse, wenn man das so ausdrücken will, Angebote wie den berühmten Bibelkreis oder so etwas. Aber vieles ist einfach integriert. Das heißt also, man macht Angebote viel breiterer Art, in die dann auch etwa Religion mit einfließt. Angebote, das kann ganz unterschiedliche Formen geben. Also man kann hier sportliche Angebote machen, die dann aber doch etwas anders aussehen, wenn sie von kirchlicher Seite angeboten werden. Oder man kann Exkursionen und alles Mögliche anbieten an dieser Stelle. Aber es ist nun eben so, das muss man ja auch zugeben, dass die Mitarbeitenden im Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit weithin Ehrenamtliche sind. Und es sind eben häufig selber Schülerinnen, ältere Schülerinnen und Schüler, die können während der Schulzeit, das Natur der Sache, einfach nicht verfügbar sein oder nur punktuell verfügbar sein. Deshalb statistisch gesehen spielen andere Träger in diesem Bereich eine viel größere Rolle als Kirche oder kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Und selbst wenn man sich das wünschen würde und das auch vielleicht ausbauen kann, ist das doch, glaube ich, nur im begrenzten Rahmen möglich, wenn man nicht doch auf Hauptamtliche setzt. Kommt noch ein weiteres dazu. Schule ist natürlich auf Verlässlichkeit angewiesen und Konstanz, das ist aus dem Verhältnis zu den Eltern heraus auch gut nachvollziehbar. Je stärker sie nur auf Ehrenamtliche setzen, desto mehr ist es schwierig, diese Konstanz zu gewährleisten. Weil, wie wir alle wissen, ehrenamtliches Engagement ist zwar eine wunderbare Sache, aber manchmal verändern die Jugendlichen dann auch ihre Bereitschaft nach einiger Zeit, weil sie sagen, jetzt ist mir doch was anderes wichtig und dazu haben sie eigentlich auch ein Recht. Also es passt nicht so vollständig zusammen, Ehrenamt und Schule, weil Schule ist eben eine Institution und die setzt auf Beständigkeit und Ehrenamt lebt dort am besten, wo die jungen Menschen selber gestalten, selber entscheiden und das heißt auch manchmal sich umentscheiden können. Deshalb, also ich halte es für wichtig, aber eine begrenzte Möglichkeit.
Wenn wir jetzt gerade eben über Schulkinder sprechen und vorhin auch schon von Kindergartenkindern gesprochen haben, es gibt ja die UN-Kinderrechtskonvention, die eigentlich besagt, dass Kinder, egal welchen Alters, bis 18 Jahre sozusagen und eben auch egal wie jung sie sind, ein Recht auf Gedankenfreiheit und Religionsfreiheit haben. Und jetzt habe ich in der Recherche zu unserem Interview mir auch angeschaut, was die deutsche Rechtsprechung sagt. Und da war ich dann doch etwas verwundert, da diese eben besagt, dass Kinder und Jugendliche eben doch erst ab 14 Jahren eine religiöse Mündigkeit besitzen und diese eben auch dann erst ausüben dürfen. Wie passt das zusammen und in welchem Alter, denken Sie, können Kinder über ihre eigene religiöse Mündigkeit selbst entscheiden?
Also zunächst ist es wichtig, dass der entsprechende Artikel der Kinderrechtskonvention hier Ausdruck einer langen, ja, man muss sogar sagen, eine Auseinandersetzung widerspiegelt, weil wenn man den Text genau anschaut, dann findet man, also in Absatz 1 von Artikel 14 heißt es, die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Und in Absatz 2 heißt es, dass die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern, das Kind bei der Ausübung dieses Rechtes in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise zu leiten. Das halten viele für einen bloßen Widerspruch. Also das Kind hat die Freiheit und die Eltern haben die Pflicht, das Kind zu leiten. Aber so einfach ist es nicht. Es ist meines Erachtens ein sehr guter Kompromiss an dieser Stelle gefunden worden. Das Kind hat die Freiheit, daran ist nichts zu ändern nach diesem Artikel 14. Aber Kinder sind eben auch auf die Begleitung und die Mitverantwortung von Erwachsenen angewiesen. Und das gilt natürlich auch in religiöser Hinsicht, das ist völlig klar. Wie hier, Sie haben gehört, das heißt es in einer seiner Entwicklung gemäßen Form. Wie man das genau auslegt, ist natürlich immer umstritten. Was heißt das genau? Wie weit ist ein Kind entscheidungsfähig? Wenn es heute zum Beispiel bei einer Ehescheidung zu einer Auseinandersetzung darüber kommt, was denn nun das Kind, vielleicht waren die Eltern unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, was das Kind denn nun selber sein soll, dann gehen die Gerichte sehr sorgfältig dieser Frage nach, wie ist das bei diesem Kind? Hat das Kind hier schon Überzeugungen gewonnen, die man achten muss? Oder ist das Kind hier noch ganz sozusagen eingebunden in die elterliche Lebensweise? Das zeigt nochmal, man kann das eigentlich nur im Einzelfall wirklich entscheiden. Und die Bestimmung damals, die in der Weimarer Zeit vor gut 100 Jahren getroffen wurde, ging natürlich auch von einem Bild von Kindern aus, das wir heute nicht mehr haben. Wir gehen davon aus, dass Kinder heute früher entscheidungsfähig sind. Das ist eine nicht ganz einfache Diskussion, weil die auch die Strafmündigkeit betrifft. Und wir haben ja immer mehr leider auch Fälle, in denen Kinder unterhalb von 14 Jahren schreckliche Straftaten begehen bis hin zu Mord. Und die Frage ist, kann die fehlende Strafmündigkeit heute noch aufrechterhalten werden? Aber wir sind jetzt im Bereich von Religion, aber das Beispiel zeigt uns doch, dass hier auch historische Veränderungen stattfinden. Allgemein wird man eigentlich nur sagen können, dass es der heutigen Sicht von Kindern entspricht, wenn Kinder schon früh die Möglichkeit haben, ihren religiösen Interessen nachzugehen. Dabei stellen sich solche Fragen wie der Wechsel der Religionszugehörigkeit für Kinder in aller Regel nicht, weil sie ja damit gar nichts zu tun haben. Aber man kann schon sagen, wenn Kinder sich für Religion interessieren, dann haben sie ein Recht, auch wenn die Eltern selber vielleicht kein Interesse an Religion haben, ihrem eigenen Interesse nachzugehen. Ich sage immer, das ist wie mit der Musik. Es ist nicht richtig, wenn Eltern, die mit Musik nichts anfangen, Kindern verbieten, ein Instrument zu verbieten. Die müssen ja zulassen, dass Kinder, ihre Kinder auch anders sind, auch anders werden, als sie selbst das geworden sind. Und so ist das mit Religion auch. Also letztlich heißt es Kommunikation mit Eltern. Man kann versuchen, das den Eltern zu erklären, dass die Kinder hier ein Recht haben und dass sie das Recht achten sollten. Rechtlich ist das übrigens mit der Kinderrechtskonvention kompliziert. Die Kinderrechtskonvention hat in Deutschland keinen starken rechtlichen Rang. Das heißt also, wenn Sie jetzt das Gesetz zitieren, dann hat das im Prinzip in Deutschland einen höheren Rang als die Kinderrechtskonvention. Also es ist nicht so, dass die United Nations, die Vereinten Nationen, die höchste Instanz wären, die man sich denken kann. Das ist da nicht der Fall. Und im Artikel 6 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, finden Sie, dass die Eltern hier ein grundlegendes Recht haben, auch über die religiöse Erziehung zu bestimmen. Prinzipiell ist das richtig, aber natürlich lässt das auch vieles offen.
Jetzt hatten wir ja vorher schon angesprochen, dass unsere Welt immer säkularer wird und für die Kinder und Jugendlichen eröffnet sich ja auch mit dem Internet und den sozialen Medien, mit denen sie konfrontiert sind, nochmal eine ganz neue Welt auch der Kommunikation zueinander. Wie wichtig ist es eben genau da auch religiöse Bildung für Kinder zu haben, auch schon im frühen Alter, dass sie eben genau in dieser Internetwelt auch miteinander ins Gespräch kommen können über ihre Religion und ihren religiösen Glauben.
Der gesamte Bereich von Medien und Internet ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Es gibt sehr gute Angebote für Kinder, auch in religiöser Hinsicht. Und es ist gut, wenn Kinder sich auch mit solchen Fragen im Internet befassen. Das sind dann Angebote, die manchmal sogar von Kirchen mitverantwortet werden. Die Bayerische Landeskirche war da eine Zeit lang sehr aktiv und hat auch eine entsprechende Website mit unterstützt. Also das ist sehr begrüßenswert und da wäre vielleicht die Aufgabe von Mitarbeitenden der Elternbildung, Eltern auf entsprechende Websites auch aufmerksam zu machen und ihnen zu helfen und zu sagen, da könnt ihr eure Kinder wirklich auch hinlassen. Es gibt natürlich im Internet immer auch ganz andere Angebote, die für Kinder bedrohlich sind, die vielleicht im Extrem sogar für Kinder gefährlich werden können. Wir hatten große Diskussionen über TikTok in letzter Zeit in dieser Hinsicht. Und da zeigt sich mehr die Notwendigkeit, dass die Eltern, je jünger die Kinder sind, eben das Kind nicht einfach mit einer Maschine allein lassen, sondern die Kinder auch in dieser Hinsicht begleiten und auf diese Art und Weise auch Kinder vor bestimmten Dingen warnen oder sie abbringen, wobei wir immer wissen, das geht nur in begrenztem Umfang. Weil Warnungen sind immer auch Lockungen, weil die Kinder dann erst so richtig neugierig werden, was sich dahinter verbirgt, wenn das so wichtig ist, dass die Eltern dazu was sagen. Deshalb einfach wie bei allem dicht beim Kind bleiben und das Kind da an dieser Stelle und in dieser Hinsicht begleiten. Das Internet kann aber auch jenseits von problematischen und vielleicht gefährlichen Angeboten auch zu Vorurteilen führen. Wenn Religionen in bestimmter Form vorgeführt werden, Stereotyp vorgeführt werden und Kinder dann, bei uns ist das häufig im Blick auf den Islam der Fall, bestimmte Vorstellungen von Islam und muslimischen Menschen bekommen. Aber auch da gibt es nur die Möglichkeit, dass man die Kinder, wenn sie das dann vielleicht auch erzählen, eben wie bei allen großen Fragen, die sie haben, begleitet und sich damit auseinandersetzt. Verhindern kann man es ja letztlich nicht, weil die Medien und die entsprechenden digitalen Möglichkeiten einfach Teil unserer Welt geworden sind. Und ich weiß es nicht, was die neuesten Daten besagen, wann das Kind das eigene Handy bekommt. Aber das wird ja immer früher und dann sind natürlich auch die Zugänge zumeist nicht mehr zu ändern. Auch das ist sicher etwas, was nochmal als Beispiel für Möglichkeiten und Aufgaben der vielen Familienbildung stehen kann. Also viele Eltern sehen das ja auch mit Sorge und mit schlechtem Gewissen in der Corona-Zeit, in der ja noch nicht so weit zurückliegt, da hatten die Eltern noch keine andere Möglichkeit, weil die Kinder waren zu Hause, man hatte keine Zeit. Man wurde viel nachlässiger mit dem Erlauben, was die Kinder tun durften. Aber die Eltern hatten ein schlechtes Gewissen und jedenfalls manche. Und deshalb Angebote, Medienbildung oder wie, was mache ich mit meinem Kind, wenn das nur noch am Handy hängt oder wie immer man das dann überschreibt. Und da kann man nun auch wieder wunderbar religiöse Fragen integrieren oder eben religiöse Anteile und deutlich machen, das ist nicht ein Sonderbereich, sondern das gehört auch zu den Medien.
Ja, gerade in Bezug auch darauf, wenn Jugendliche und Kinder auch miteinander sprechen und im Umgang miteinander sind, welche Rolle hat eben die religiöse Bildung, wenn wir auch von Toleranz und Offenheit gegenüber einander sprechen?
Kinder sind schon sehr neugierig, etwas über die Religion und die religiöse Praxis von anderen Kindern zu erfahren. Das kann man immer wieder beobachten in Kitas oder auch Berichten von pädagogischen Fachkräften dort deutlich entnehmen, dass das sehr interessant ist. Das ist natürlich auch beispielsweise während des Ramadan der Fall, wenn der Islam sichtbarer wird oder wenn die muslimischen Kinder dann, wenn sie in die Kita kommen, morgen schon viel erlebt haben, weil man ja bei Nacht noch frühstücken muss und je nachdem, wie der Ramadan im Jahr fällt, kann das ja sehr, sehr früh sein. Und das interessiert andere Kinder sehr, wie umgekehrt auch muslimische Kinder sehr interessiert sind zu hören, was machen eigentlich die anderen Kinder? Wie beten die beispielsweise? Und wie finden die beispielsweise auch die Art und Weise, wie Muslime beten? Also hier ist ja ganz viel möglich. Getragen werden muss das allerdings von einer Atmosphäre, beispielsweise in einer Kita, in der religiöse Fragen ernst genommen werden. Das ist leider in vielen kommunalen Einrichtungen nicht garantiert, weil sie sagen, wir sind doch religiös neutral, bei uns darf Religion keine Rolle spielen. So als könnte man dann sagen, Religion gehört nicht zu den Kindern. Und das ist eine falsche Auslegung der rechtlichen Voraussetzungen und der Neutralität. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass bei diesem Austausch eine tolerante Atmosphäre besteht. Also es muss klar sein, in einer Kita darf keine Religion abgewertet werden. Weder das Christentum noch der Islam. Und auch das kommt in Kitas durchaus vor, dass Kinder eben Vorurteile schon aus ihrem Elternhaus gegenüber anderen Religionen mitbringen, weshalb die Kita auch wichtige Aufgaben im Bereich Abbau von Vorurteilen, religionsbezogenen Vorurteilen hat.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Interview, Herr Schweitzer. Und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören bei den HörerInnen. Und ich freue mich auch das nächste Mal, euch wieder begrüßen zu dürfen. Für sonstige Fragen und Anliegen könnt ihr auch jederzeit gerne unter info@kbwlb.de euch bei uns melden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.